Mama, Mama, kannst du das reparieren? Oh, ich glaube, da fragen wir besser den Papa. Johanna, kannst du mir das Rezept für den leckeren Kuchen geben, den ich auf deinem Geburtstag gegessen habe? Oh, da muss ich erst bei meiner Mama fragen. Die kennt das Rezept, die hat den Kuchen gebacken, die ist die Kuchenbäckerin. Johanna, ich habe das hier gelesen in der Bibel, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Ich glaube schon, aber ich frage zur Sicherheit lieber nochmal bei meinem Papa nach. Ziemlich oft kommen Menschen mit Erwartungen zu mir, die ich nicht erfüllen kann. Und der Jürgen hat ja heute Morgen auch schon Erwartungen geweckt und ich hoffe, dass ich den Erwartungen gerecht werden kann. Aber das ist nicht schlimm. Solange ich die Leute immer wieder an die Personen, die Menschen verweisen kann, die diese Erwartungen erfüllen kann. Oder solange ich mir Rat holen kann und das weitergeben kann. Ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist, aber in meinem Leben kommen auch immer mal wieder Menschen mit Problemen zu mir, denen ich nicht gewachsen bin, wo ich nichts machen kann, wo ich auch erstmal niemanden habe, zu dem ich gehen kann und sagen kann, der kümmert sich um dich. Ich kann dann zuhören, ich kann Verständnis zeigen, trösten oder ermutigen. Und ich kann die Menschen auf Jesus verweisen. Ich kann sie im Gebet zu Jesus bringen oder direkt mit ihnen darüber sprechen. Aber wie hoch und was sind in diesen Situationen eigentlich wirklich meine Erwartungen an Jesus? Ich habe heute Morgen einen Bibeltext mitgebracht, in dem sehr viele Menschen zu Jesus mit Erwartungen kamen. Jürgen hat ja gesagt, wir alle kommen mit Erwartungen und diese Menschen hatten hohe Erwartungen an Jesus. Ich lese den ersten Abschnitt aus Markus 2, die Verse 1 bis 5. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen vor der Tür. Während er ihnen das Wort Gottes weitergab, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie das Dach über der Stelle auf, wo Jesus sich befand. Durch die entstandene Öffnung ließen sie die Matte mit dem Gelähmten hinunter. Als Jesus das erste Mal in Kapernaum war, hat er die Menschen dort begeistert. Er hat mit Vollmacht gelehrt. Das, was er sagte, das traf die Menschen ins Herz. Er hat außerdem die Menschen von bösen Geistern befreit, er hat sie frei gemacht und er hat sie geheilt, vollständig und unmittelbar. Das, was Jesus bei seinem ersten Besuch in Kapernaum getan hat, das tat den Menschen richtig gut. Und davon wollten sie natürlich mehr. Aber Jesus zog zunächst in die umliegenden Orte weiter. Doch dann kehrte Jesus zurück. Und sofort drängen sich alle Menschen um ihn herum. Jesus hatte Eindruck hinterlassen, nachhaltig. Und vermutlich wollten sie mehr von ihm hören und erleben. Sie kommen mit Erwartungen zu Jesus. Jeder dieser Menschen bringt seine Wünsche mit. Und Jesus beginnt wieder zu lehren. Und das Haus, in dem er sich befindet, platzt aus allen Nähten. So viele Menschen wollen ihn hören und sehen. Und vielleicht auch, ganz bestimmt auch, erleben, wie er heilt und befreit. Sie wollen da anknüpfen, wo Jesus beim letzten Mal aufgehört hat. Die meisten Menschen saßen oder standen dort und hörten Jesus zu. Und wir wissen ja auch aus anderen Texten der Bibel, dass Jesus auf eine Art und Weise gepredigt hat, die die Menschen gefesselt hat. Aber vier Männer hören nicht zu, was Jesus sagt. Sie schenken seinen Worten keine Aufmerksamkeit. Sie lassen sich davon nicht berühren. Diese vier Männer haben nämlich eine andere Erwartung an Jesus. Diese vier Männer bringen einen gelähmten Mann auf einer Matte zu ihm. Oder jedenfalls wollen sie das, doch sie kommen einfach nicht zu Jesus durch. Sie geben aber nicht auf und lassen den Mann schließlich durch die Decke des Hauses hinab. Und da steht Jesus. Er redet, er lehrt, er gibt den Menschen ganz bestimmt etwas vom Reich Gottes weiter. Er spricht Worte, die die Herzen berühren. Aber vier Männer sagen, nee, unser Anliegen ist gerade größer und wichtiger. Unser Freund muss geheilt werden. Das ist das, worum es geht. Das muss Jesus jetzt machen. Ich habe mich gefragt, was verpassen die Menschen wohl an Worten von Jesus, während sie oben auf dem Dach sind und das Dach abdecken. Der Eifer und die Hartnäckigkeit der Männer sind wirklich bewundernswert. Wirklich. Und ihr Anliegen hat ja auch alle Berechtigung. Ein gelähmter Mann zur damaligen Zeit konnte seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten und er lebte in Armut. Aber jetzt ist Jesus da. Er kann ihn heilen. Er ist seine letzte Chance auf ein normales, ein glückliches, erfülltes Leben. Er kann sein Leben endlich verbessern. Also nichts wie hin zu diesem Jesus, damit der den Mann heilt. Aber haben die Männer dabei nicht auch das verpasst, was Jesus gerade tat, wozu Jesus sich entschieden hat? Mit welchen Erwartungen kommst du zu Jesus? Mit welchen Wünschen und Sehnsüchten kommst du zu ihm? Und mit welchen Erwartungen bringst du andere Menschen zu Jesus? Es ist ganz natürlich und normal, dass wir mit unseren Herausforderungen und unseren Wünschen zu Jesus kommen. Das sollen wir ja auch. Jürgen hat ja auch gesagt in der Einleitung, Gott kümmert sich um uns. Und das hat Gott uns ja immer wieder versprochen. Wir dürfen dafür beten, wir sollen dafür beten. Und wir sollen und dürfen auch für die Herausforderungen und Wünsche für die Nöte und Sorgen anderer beten. Aber manchmal verpassen wir dabei das, was Jesus eigentlich schenken möchte. Manchmal verpassen wir dabei ihn selbst. Wenn ich mich mehr auf meine Wünsche, meine Herausforderungen, mein tägliches Leben, das Essen auf dem Tisch, die Kleidung im Schrank konzentriere, wenn ich mich mehr darauf konzentriere als auf Jesus, dann verpasse ich, was er mir in diesem Moment geben will. Denn Jesus ging es nie nur um das Hier und Jetzt. Bei seinem ersten Besuch in Kapernaum hat Jesus nicht nur gelehrt, geheilt und befreit. Er hat auch Menschen zur Umkehr und zur Buße aufgerufen. Es ist jetzt soweit, die Herrschaft Gottes ist nah. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Damit hat Jesus seinen Dienst auf der Erde begonnen. Jesus ist nicht in erster Linie durch die Orte gereist, um Wunder zu tun, um zu heilen und zu befreien, sondern um Menschen zur Umkehr zu rufen. Was erwarte ich von Jesus? Was erwartet ihr von Jesus? Wunder, Heilung, Befreiung oder mehr? Jesus sieht also den Mann, der von der Decke herabgelassen wird. Er sieht seine Lähmung, seine Bedürftigkeit, seine zum Himmel schreiende Hilflosigkeit. Aber Jesus sieht noch mehr. Ich lese den zweiten Abschnitt. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen jedoch einige Gesetzeslehrer dabei, die im Stillen dachten, was bildet der sich ein? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte sofort erkannt, was in ihnen vorging und sprach sie an. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euch? Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Jesus scheint zunächst den offensichtlichen Wunsch des Mannes zu ignorieren. Denn anstatt ihn zu heilen, anstatt das zu tun, was auf der Hand liegt, vergibt er dem Mann erst einmal nur seine Sünden. Aber deswegen ist der Mann doch von seinen Freunden überhaupt nicht zu Jesus gebracht worden. Er sollte doch gehen können, nachdem er Jesus getroffen hat. Was bringt ihm denn die Vergebung von Sünden, wenn er immer noch nicht laufen kann? Wenn er immer noch in Armut ist, immer noch gelähmt, krank, kein eigenes Leben führen, keine Familien gründen? Was hat er denn davon? Ist die Frage zu hart? Ich glaube, die Frage ist zu hart. Denn als Christen wissen wir natürlich, dass die Sünde unser größtes Problem ist. Oder? Manchmal vergesse ich das. Manchmal konzentriere ich mich wie die Freunde des Mannes auf die Wünsche und Probleme im Hier und Jetzt. Auf das, was mich jetzt lähmt. Wenn ich auch nicht körperlich gelähmt bin, habe ich manchmal Herausforderungen in meinem Leben, die mich irgendwie lähmen, die mich festhalten in dieser Situation. Und was ist mit der Sünde in meinem Leben? Was ist mit der Sünde im Leben meiner Mitmenschen? Und damit meine ich nicht, was haben die mir Schlechtes getan, wo sind die an mir sündig geworden, sondern wo erleben sie diese tiefe Zerrissenheit in sich? Welche Rolle spielt das konkret, täglich in meinem Denken? Und was sage ich den Menschen, wenn ich ihnen von Jesus erzähle, wenn ich sie zu Jesus bringe? Sage ich ihnen, dass Jesus Christus für Schuld und Sünde gestorben ist, dass er sie getragen hat? Oder bete ich nur für ihre Probleme im Hier und Jetzt? Für Jesus ist ganz klar, was das größte Problem des Mannes ist. Das größte Problem ist seine Sünde. Und Sünde bedeutet nicht einfach nur, schlechte Dinge zu tun, gegen Regeln zu verstoßen, sich im Club der Christen anders zu verhalten als der Rest oder ein Stück Kuchen zu viel zu essen. Sünde geht tiefer. Sünde ist, Gott zu ignorieren. Sünde ist, gegen Gott zu rebellieren, indem wir ihn einfach aus unserem Leben ausschließen. Mehr müssen wir manchmal gar nicht tun, um gegen Gott zu sündigen. Sünde ist, wenn wir unser Innerstes und unser Tiefstes mit etwas anderem als Gott füllen möchten. Sünde ist die Trennung von Gott. Und für uns ist der Begriff Sünde ganz oft damit verbunden, etwas Schlechtes zu tun. Wir fragen ganz oft, ist es Sünde, wenn ich XYZ tue? Darf ich das nicht? Aber eigentlich bedeutet Sünde einfach das Ziel verfehlen. Der US-amerikanische Theologe Tim Keller sagt, der Mann verfehlt mit seinem Wunsch nach körperlicher Heilung seine tiefste Sehnsucht. Und er weiß es noch nicht einmal. Er weiß es noch nicht einmal. Er denkt, seine Krankheit ist sein größtes Problem. Und wir unterschätzen oft die Tiefe der Sehnsüchte unseres Herzens. Wir kommen ja mit unseren Wünschen und Problemen zu Jesus, weil wir uns von ihm Hilfe erhoffen. Weil wir davon überzeugt sind, dass Jesus die Macht hat, diese Probleme zu lösen. Und wir beten ja für unsere Freunde, unsere Bekannte, unsere Familien, weil wir uns sicher sind, dass Jesus auch in ihr Leben eingreifen kann. Aber Jesus sagt, das ist nicht genug. Wenn du nur zu mir kommst, damit ich dir in deinem Leben hier helfe, dann verpasst du das Wichtigste, mich. Jesus konfrontiert den Gelähmten damit, dass er seinen Wunsch nicht erfüllt. Er hat nicht bekommen, was er wollte. Die Schriftgelehrten, die das Ganze sehen, haben aber ein ganz anderes Problem mit dieser Situation. Für sie tut Jesus zu viel. Denn indem Jesus dem Mann seine Sünde vergibt, erhebt er den Anspruch, Gott zu sein. Denn nur Gott kann Sünden vergeben. Nur Gott kann diese Trennung zwischen ihm und den Menschen überwinden. Niemand sonst. Bei seinem ersten Besuch in Kapernaum hat Jesus durch Lehre, Befreiung und Heilung gezeigt, wer er ist. Jeder, der die Augen offen hat, musste es eigentlich erkennen. Aber er hat es nicht gesagt. Und er hat auch den Dämonen verboten, es zu sagen, denn die wussten ganz genau, wer da vor ihnen steht. Aber bei seinem zweiten Besuch in Kapernaum macht er unmissverständlich klar, ich bin der, der Sünden vergibt. Das kann allein Gott. Ich bin Gott. Dadurch, dass er dem Mann seine Sünden vergibt, zeigt er den Menschen, dass Gottes Herrschaft tiefer geht, als sie sich vorstellen konnten. Und das trifft uns mitten im Leben. Wenn Jesus wirklich Gott ist und meine Sünden vergeben will, dann ist das eine große Sache. Denn dann will er nicht nur meine Probleme lösen, dann will er die Herrschaft in meinem Leben haben. Wenn Jesus meine Sünden vergibt und die Trennung zwischen Gott und mir aufheben will, dann befinde ich mich in der Gegenwart Gottes. Wenn die Menschen im Alten Testament in der Gegenwart Gottes waren, dann hat sie das mit großer Ehrfurcht erfüllt. Dann hatten sie Angst, dann waren sie erschreckt, weil Gott so groß und herrlich ist. Wenn Jesus, der Gott ist, wirklich mein Innerstes erfüllt, dann muss ich ihm geben, was bisher diesen Platz eingenommen hat. Und wenn Jesus einem Menschen seine Sünde vergibt, dann ist das keine Kleinigkeit. Denn dann hat das Auswirkungen auf die Ewigkeit, nicht nur auf das Hier und Jetzt. Wenn Jesus meine Sünde, die das Ziel verfehlt, wegnimmt, dann wird mein Ziel auch ein anderes. Jesus richtet meinen Blick auf ein neues Ziel aus, auf sich selbst. Aber etwas anderes verschwindet dann aus meinem Blickfeld. Und die Schriftgelehrten, über die wir bei dem Text uns so oft irgendwie ärgern oder ein bisschen lustig machen, die nehmen die Sünde ernst. Die wissen, worum es in diesem Augenblick geht. Und für sie tut Jesus zu viel. Lehren, heilen, befreien, alles okay, das darf er machen, das ist super. Aber an das Innerste, an den Kern lassen sie Jesus nicht. Und Jesus sieht ihre Gedanken. Und dann stellt er ihnen eine Frage. Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Wenn es mit echten Konsequenzen verbunden ist und keine leeren Worte, dann ist beides schwer. Um den Gelähmten zu heilen, muss Jesus die Macht des Schöpfers haben. Aber um Sünden zu vergeben, muss er den Preis der Sünde bezahlen, muss er den Tod sterben, den wir verdient hätten. Was ist leichter zu sagen, fragt Jesus. Ich habe mich gefragt, was ist denn leichter zu hören? Ich glaube, dass steh auf, nimm deine Matte und geh umher viel leichter zu hören ist. Es ist viel leichter, denn es macht mein Leben einfach besser. Wenn Jesus bloß unsere Probleme im Hier und Jetzt in unserem Leben löst, dann kann mein Innerstes so bleiben, wie es ist. Dann muss ich das Ziel meines Lebens nicht ändern. Dann muss ich mich nicht ändern lassen von Jesus. Dann brauche ich weder Buße noch Umkehr, dann geht es mir einfach besser. Aber wenn ich höre, Johanna, dir sind deine Sünden vergeben, dann ändert sich alles. Dann muss ich mir meine unendlich große Schuld eingestehen. Und dann kann ich nichts zurückhalten. Dann gehört Jesus mein Leben ganz. Denn er ist es, der mir neues und ewiges Leben geschenkt hat. Dann muss ich meinen Blick von meinem alten Leben abwenden und mich ganz neu auf Jesus ausrichten. Aber in dieser Situation ist der Gelähmte noch nicht. Denn noch ist ja für alle völlig unklar, ob Jesus das auch tut, was er sagt. Sündenvergebung kann man zunächst nicht sehen, nicht messen. Das passiert im Verborgenen. Heilung schon. Ich lese den dritten und letzten Abschnitt des Textes. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Damit wandte er sich dem Gelähmten zu. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nicht gesehen. Indem Jesus den Gelähmten heilt, zeigt er, dass er auch die Macht hat, Sünden zu vergeben. Jesus hat beides, die Schöpferkraft und die Bereitschaft, die Sünden der Menschen zu tragen. Er kann innerlich und äußerlich heilen. Er nimmt die Lebenssituation des Mannes ernst und er nimmt seine Sünde ernst. Es war gut, dass die Männer ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Und Jesus hat noch viel mehr getan, als sie erwartet hatten. Er hat ihre Erwartung übertroffen. Sie hatten hohe Erwartungen, aber Jesus hat viel mehr getan. Und damit wurde in dieser Situation Gott allein verherrlicht. Jeder konnte sehen, dass Jesus wirklich Gott ist. Und das bringt die Zuschauer dazu, Gott zu loben und zu preisen. Gottes Handeln, seine Macht und sein Anspruch wurden sichtbar in diesem gelähmten Mann. Er konnte zu seiner Erlösung und zu seiner Heilung nichts beitragen. Er konnte noch nicht einmal selbst zu Jesus kommen. Und gerade deshalb galt all der Lob der Zuschauer Gott allein. Und auch ich kann nichts zu meiner Erlösung beitragen. Und die Heilung in meinem Herzen bewirkt Gott, wenn ich ihn lasse. Und ich wünsche mir, dass die Zuschauer meines Lebens, die mich jeden Tag beobachten. Sehen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Ich wünsche mir, dass mein Leben auf eine solch klare Art und Weise Jesus verherrlicht, dass sie nichts anderes können, als zu sagen, da müssen wir Gott loben. Und zwar nicht, weil ich so viel dafür tue, sondern weil ich Jesus tun lasse, was er tun will. Mit welchen Erwartungen komme ich zu Jesus? Ich selbst merke, dass ich oft mit der Erwartung zu Jesus komme, dass er meine Probleme löst. Aber meine Sünde, die lasse ich manchmal lieber außen vor. Mich in meinem Herzen von Jesus verändern zu lassen, andere zu lieben, meine Feinde zu lieben, auf etwas zu verzichten, was ich gerne hätte, aber was nicht in dem Blick von Jesus ist, das sind alles Folgen davon, dass Jesus mir meine Sünden vergeben. Mir meine Sünden vergeben hat und ich ein neuer Mensch bin. Und mit welchen Erwartungen bringe ich andere Menschen zu Jesus? Bringe ich andere Menschen zu Jesus? Und wenn ja, was erzähle ich ihnen? Wofür bete ich? Ich merke, dass ich da am liebsten bei den oberflächlichen Dingen stehen bleiben würde. Aber Jesus hat uns am Ende seiner Zeit auf der Erde nicht dazu aufgefordert, für schönes Wetter zu beten. Jesus hat gesagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu folgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende aller Zeit. Da steht in den letzten Versen des 28. Kapitel im Matthäus-Evangelium. Die Welt, in der wir aktuell leben, ist eine Welt voller Probleme und Herausforderungen. Die Menschen um uns herum sehnen sich nach Hoffnung und Erlösung. In der Bibel wird diese Welt oft als Finsternis bezeichnet und ich finde, dafür braucht man keine Erklärung, warum das passt. Das liegt auf der Hand. Denn worin können denn Menschen in unserem Land wirklich ihre Hoffnung setzen? In die neue Regierung mit Friedrich Merz? In ETFs? In Aktienanlagen? In die Gesellschaft, die zunehmend orientierungsloser wird, diverser wird, die irgendwie sich auseinanderlebt? In Klimaschutzmaßnahmen? In das eigene Bemühen, in die eigenen Fähigkeiten, die so lange reichen, bis vielleicht Krankheit kommt? Ich rede mit so vielen Menschen, bei denen ich merke, dass sie tief in ihrem Innersten, wenn sie das, was sie in der Welt erleben, wirklich an sich ranlassen, die einfach hoffnungslos sind. Die spüren, dass in dieser Welt etwas kaputt ist, etwas zerbrochen ist. Die Menschen um uns herum sehnen sich danach, echte und lebendige Hoffnung zu haben. Und die Menschen um uns herum, die versuchen mit allen Mitteln dieses Loch, das sie in ihrer Seele spüren, zu füllen oder sich davon abzulenken, dass sie es nicht spüren müssen. Aber es gelingt nicht. Immer wieder brechen so Sätze durch in Gesprächen, wo soll das denn noch alles hinführen? Ja, wer weiß, was in ein paar Jahren ist. Ja, wer weiß, was ist, wenn wir alt sind. Ablenkung funktioniert nicht. Es mit was anderem zu füllen, funktioniert nicht. Denn dieses Loch kann nur vom lebendigen Gott gefüllt werden, indem er uns unsere Sünden vergibt und die Sünden unserer Mitmenschen. Und gleichzeitig haben die Menschen auch ein Gespür für Gott. Die Menschen haben einen Sinn dafür, dass es mehr geben muss, aber sie wissen einfach nicht, was das ist. Und ich glaube, wir Christen müssen den Mut haben, andere zu Jesus zu führen, andere zu Jesus zu bringen, andere zu Jesus zu bringen, die das selbst nicht können, weil sie es nicht wissen. Wir müssen sie zum gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus führen. Es ist gut, wenn wir uns den Sorgen und den Nöten und den Herausforderungen unserer Mitmenschen widmen, wenn wir für sie beten, wenn wir ihnen zuhören. Das ist wirklich wichtig. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir müssen auch den Mut haben, über Schuld und Sünde zu sprechen. Die Menschen, mit denen ich spreche, die verstehen sehr, sehr gut, dass in dieser Welt etwas kaputt und zerbrochen ist. Das muss ich ihnen nicht groß erklären. Das erleben sie Tag für Tag im Großen und im Kleinen. Die Hoffnungslosigkeit und die Orientierungslosigkeit in dieser Finsternis spüren sie jeden Tag. Und dann darf ich ihnen von der lebendigen Hoffnung erzählen, die Jesus Christus uns schenkt. Und dann darf ich ihnen auch sagen, dass Jesus einmal wiederkommen wird, dass er richten wird. Und für viele Christen ist es, glaube ich, ein ganz herausfordernder Gedanke, jemandem zu sagen, Gott kommt einmal und richtet. Aber für viele Menschen, mit denen ich spreche, ist das eine gute Nachricht. Denn dann wissen sie, dass auch die Menschen, die jetzt unendlich Böses tun, was wir alle kennen, einmal ihre gerechte Strafe bekommen werden. Gerechtigkeit, echte Gerechtigkeit ist etwas, nach dem wir uns sehen und was wir auch in dieser Welt so oft nicht finden. Und dann darf ich Ihnen sagen, dass Jesus auch Ihre Schuld getragen hat und die Beziehung zu ihm herstellen möchte. Ich darf Ihnen aus meinem Leben erzählen, von meiner Schuld und Sünde, dass Jesus dieses Loch in meiner Seele gefüllt hat. Und ich darf Sie dazu einladen, das Wunder vom Kreuz anzunehmen. Die vier Männer bringen ihre Freunde mit der Erwartung zu Jesus, dass er sein Leben im Hier und Jetzt verbessert. Aber Jesus tut mehr. Ich möchte mir heute Vormittag bewusst machen, dass ich Menschen mit der Erwartung zu Jesus bringen kann, dass er ihnen ihre Schuld vergibt und sie erlöst. Ich möchte mit den höchsten Erwartungen zu Jesus kommen. Und ich lade dich dazu ein, vielleicht auch deine Erwartungen an ihn hochzuschrauben. Auf das allerhöchste Level. Auf das eigentlich ist es unmöglich Level. Denn immerhin ist es Jesus Christus, zu dem wir kommen. Schöpfer, Hirte, Heiland, Lamm, gekreuzigter und auferstandener Herr, der Anfang und das Ende und der, der einmal in Herrlichkeit wiederkommen wird. Wenn nicht an ihn, an wen richte ich dann meine hohen Erwartungen? Amen. Wir werden jetzt eine kurze Zeit der Stille haben und ich lade euch dabei ein, für die Menschen in eurem Leben zu beten, die ihr zu Jesus bringen könnt. Und ich werde die Zeit mit einem Gebet abschließen.